Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Data Talk. Hier geht es um Daten. Daten als das Gold der digitalen Welt und als einem der großen Wachstumstreiber unserer Zeit. Big Data, künstliche Intelligenz und ultraschnelle Datennetze machen es möglich. Und die Großen der Datenökonomie wie Google oder Facebook zeigen uns längst den Weg. Aber auch Unternehmen der traditionellen Branchen lernen, wie man Daten veredelt, sicher mit anderen austauscht und schließlich monetarisiert. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die mit ihrem Unternehmen den Weg zum datengesteuerten Unternehmen gehen oder bereits gegangen sind. Durch die Etablierung datenbasierter Geschäftsmodelle oder über Partnerschaften in der Shared Data Economy. Begleiten Sie unsere Gäste ein kleines Stück auf Ihrem Weg und nehmen Sie neue Impulse mit. Ihre Gastgeber sind wie immer die DTCon-Experten Volker Rieger und Dennis Schiedert. Viel Spaß!
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Data Talk. Wir sind Volker Rieger und meine Wenigkeit Dennis Schiedert und wir freuen uns, heute Olaf Schindler, Geschäftsführer von Frida, in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Olaf.
Ja, hallo Dennis. Hallo Volker.
Olaf, eine Frage zum Anfang. In deiner beruflichen Laufbahn bist du ja Experte in Bereichen Smart Home und IoT. Wie können wir uns da deinen Alltag vorstellen? Sprichst du morgens nach dem Aufstehen erst mit Siri und Alexa oder doch mit deiner Familie oder mit Freunden?
Ja, ist eine berechtigte Frage. Also ich versuche dann schon noch den Kontakt auch zu zwischenmenschlichen Leuten, sprich meiner Familie auch so zu halten, dass ich morgens nicht nur mit Siri und Alexa spreche. Aber wie du schon richtig vermutest, das Thema oder auch festgestellt hast, das Thema IoT und da in der ganzen Facette beschäftigt mich eigentlich schon Jahre und ist auch meine absolute Leidenschaft. Es ist so, wir haben sowohl eine Alexa als auch eine Siri und probieren alles Mögliche dann auch aus. Ja.
Ja, du hast schon angesprochen, du kommst ja aus der Energiewirtschaft, warst lange bei RWE und dann nachfolgend bei Innogy und hast jetzt diesen ja total spannenden Schritt gemacht. Ihr habt jetzt Frida gegründet oder davor auch diesen Vorgänger Livisi, um ja das Internet der Dinge mit zu gestalten, branchenübergreifende Partnerschaften, Ökosysteme, was wir da von euch wissen. Kannst du das ein bisschen konkreter machen für
ja,
uns?
Ja, sehr gerne. Vielleicht kann ich mal ganz kurz ausholen, wo das eigentlich herkam, dass mich diese Leidenschaft rund um das Thema IoT, aber auch Daten, Services so richtig gefasst hat. Das war im Jahr 2009, 2010, habe ich noch in der Rolle, also eher das klassische energiewirtschaftliche Thema, als Asset Manager gearbeitet für mehrere Erzeugungsanlagen und Wärmeabgabeanlagen. Und da bin ich über einen Kontakt auf einen Professor geraten, der mit neuronalen Netzen gearbeitet hat. Themen, die heute Land auf, Land unter in allen Büchern, Literatur, in allen Podcasts zu finden sind. Klassiker wie neuronale Netze, Deep Machine Learning. Und habe da das erste Mal angefangen, Daten einzusetzen, in der damaligen Zeit tatsächlich aus einer solchen Wärmeerzeugungsanlage, um zunächst mal den Wärmeabsatz für die nächsten Tage zu prognostizieren. Also klassisches Asset Management, daraufhin konnte man wieder die gesamte Anlage besser fahren, optimieren und damit Gelder einsparen. Und das ganze Thema, vielleicht kurz als Einleitung, das hat mich tatsächlich so gepackt, als ich da festgestellt habe, als klassischer Ingenieur, der eher nach Kausalitäten sucht, was man mit Daten eigentlich alles machen kann. Und das hat mir das erste Mal so, es war wie ein Coming-out sozusagen im Datenwelt, dass ich ab da mich völlig dem Thema Daten gewidmet habe. Und im Jahr 2015, du hast es gerade angesprochen, Volker, habe ich immer schon so ein bisschen auf die Abteilung innerhalb RWEs, Innogys geschaut, die mit Smart Home da zugange war und habe immer mal die Kollegen, die ich aus dem Bereich kannte, gefragt, Leute, wieso macht ihr da nicht einen kompletten IoT-App-Store, einen datengetriebenen Business draus und nicht Hardware-Geräte seitens Energieversorgers, sondern dieses ganze Thema Daten und dann insbesondere im Kontext von Smart Home, Endkunden IoT, was aus meiner Sicht nahezu alle Sektoren früher oder später betreffen wird. Das hat mich irgendwie so gepackt, dass ich dann im Jahr 2015 die Chance genutzt habe, dort rüber zu wechseln, quasi das Produkt Innovationsmanagement für die ganzen Themen Elektromobilität als auch Smart Home inne zu haben. Und da haben wir, wie du schon sagtest, den Grundstein gelegt aus einem eher ja, technisch getriebenen proprietären Hardware-Geschäft, also der Verkauf der Geräte. Man hat sich sehr viel darum gekümmert, wie die Cloud-Infrastruktur aussieht, wie die Übertragungsprotokolle aussehen und weniger, wie am Frontend das Geschäftsmodell aussehen kann. Ja, und da haben wir für uns festgestellt, naja, es gibt Cases im Bereich Smart Home, der Leckageschutzprävention, das tangiert dann eher Versicherungen. Es gibt Cases rund um Wellbeing Health, das müsste doch Verticals um die Krankenversicherer, um Ärzte, das ganze Health Vertical müsste wieder andere interessieren. Es gibt natürlich die Klassiker auch, warum RWE Energy damals überhaupt in das Thema gegangen ist, die den Energieversorger tangieren. Aber wir haben da halt festgestellt, es ist ein Play von ganz, ganz vielen Sektoren und haben den Grundstein gelegt, halt mit Livisi nur noch die Plattform quasi zu vermarkten und anderen, die auch in das Thema IoT rein müssen, quasi den Einstieg zu erleichtern. Dass nicht jeder seine eigene komplette Infrastruktur baut, sondern dass man das eher auf diesen Level der, wie du sagtest, Cross-Sektor-Service
basiert. Wow, spannende Story, aber auch ein super langer und weiter Weg, wenn ich das mal so kommentieren darf, von Kraftwerken, Stromerzeugungsanlagen, Assets, wie du das formuliert hast, dann zu so einem Thema, wie es der Dennis in seiner Eingangsfrage hatte, Siri, Alexa, was ja sehr nah am Menschen ist, will ich mal so sagen. Und wie, da verbinde ich so zwei Fragen mit. Einerseits, wie kriegt man so ein bisschen diesen Mindset-Shift hin, als Ingenieur über Stromerzeugung zu denken und dann hinterher über Menschen in ihrem Alltag zu denken, ist die eine Frage. Aber wir machen ja Data Talk. Vielleicht die viel spannendere Frage ist ja, Maschinendaten, ja, spannend, aber Smart-Home-Daten sind im Zweifelsfall personenbezogene Daten und dann sind wir jetzt gleich im Kontext Datenschutz und so weiter. Ne? Also wie habt ihr diesen Shift hingekriegt und gerade auch den Aspekt Daten
bei? Also das ist eine völlig berechtigte, gute Frage. Also diesen Shift, deswegen habe ich es eben auch so ein bisschen länger erläutert und erwähnt, war tatsächlich die Erstanwendung mit dem Thema Daten. Über eine Fragestellung, die ich vorher vielleicht als gelernter Ingenieur und Betriebswirt mit Kausalitäten beantwortet hätte. Die habe ich da halt festgestellt, die kriege ich noch viel besser geantwortet, indem ich einfach riesengroße historische Datensets einer Analyse aussetze. So, und das war für mich, wie das so häufig ist, ein Mindset hinzubekommen, das kennt ihr auch in Großorganisationen, ist am einfachsten, wenn man zunächst mal selber total davon überzeugt ist, dass der Wechsel in die Richtung, in die man den Mindset gerne bewegen möchte, die richtige ist. Und das war halt für mich dieser ausschlaggebende Punkt, damals zu sehen mit den Daten, wie mächtig die sind. Also ganz konkret, wir haben im Vergleich zu einer kausal hergeleiteten Vorhersage eine 10%ige Verbesserung auf der rein statistischen Basis erreicht. Und das war für mich einfach so ein signifikanter Einbruch, dass ich mich seitdem wirklich dem Thema Daten komplett gewidmet habe und mindsetmäßig ist es dann immer einfach, wenn man einfach total überzeugt ist und das nicht aus einer Überzeugung heraus, weil andere gerne diese Überzeugung von dir sehen würden, sondern weil man sie anhand eines solchen Ereignisses für sich halt festgestellt hat. Und dann, ja, habe ich vielleicht auch so ein bisschen die Gabe, Leute mitzuziehen in dieser Begeisterung und das hat halt dafür gesorgt, dass wir peu à peu mehr wurden und mehr jünger rund um das komplette Datenthema, um das erstmal zu diesem Mindset vielleicht zu beantworten. Das Zweite, vielleicht noch relevantere, der zweite Teil deiner Frage, da antworte ich immer ganz gerne, ja, das ist spannend im Endkundensegment, um Datenschutz zu reden, weil es letzten Endes einen selber auch immer tangiert. Also man kann sich anders als im B2B-Kontext, kann man sich immer selber hinterfragen, wie würdest du reagieren, wie würdest du Lösungen wie eine Alexa wahrnehmen, eher ich sag mal, penetranter Mitzuhörer oder findest du die Services gut? Auf der anderen Seite ist es natürlich, wie du schon sagst, ein extremst dickes Brett, um es mal so zu sagen. Weil man spielt halt mit den Playern von Apple, mit Amazon, zunehmend Chinesen. Man muss im Thema Datenschutz, das wisst ihr mindestens so gut wie ich, noch mal deutlich vorsichtiger sein, weil einfach der Endkunde da im Mittelpunkt steht. Aber es macht mir schlichtweg Spaß. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren aus der reinen Logik einer Datenschutzgrundverordnung, die wir häufig wahrgenommen haben als ja eine weitere Fessel, administrative Fessel, haben wir uns eher hingesetzt schon relativ früh und haben uns gefragt, Naja, was birgt das denn aber auch für Chancen? Man muss ja so eine Verordnung nicht immer nur als reine administrative Bürde, die es zu überspringen gibt, bewerten, sondern man kann ja einfach mal gucken, wieso gibt es diese Datenschutzgrundverordnung? Also zunächst mal gehe ich davon aus, dass der Gesetzgeber hiesige Firmen nicht unbedingt mit Administration unnötig belasten will. Und wir haben halt die Interpretation der DSGVO auch so gelegt, dass wir gesehen haben, naja, der Endkunde wird mehr in die Lage versetzt, über die Daten, die er oder seine Geräte produzieren, auch Transparenz zu bekommen und dann auch entscheiden zu können, auf dieser Transparenz, möchte er was mit den Daten machen oder nicht. Das heißt, ich habe in diesem B2C-Kontext trotz der vielen Wettbewerber, trotz des dicken Brettes, einen für mich viel, viel interessanteren Case gesehen und sehe in der DSGVO halt auch eine riesengroße Chance, das vielleicht jetzt ein bisschen transparenter auch in unseren Breitengraden zu machen, was da eigentlich passiert ist, auch in der ersten, ich sag mal, Datenmonetarisierungsära rund um Smartphones und das als Chance zu nutzen, ein etwas transparenteres, faireres europäisches System dem entgegenzusetzen.
Nun hattest du mir ja gesagt, dass tendenziell wirklich Unternehmen vieler Branchen von Frieda profitieren, also von dem Geschäftsmodell, von der Plattform. Da würde mich mal interessieren, wie denn so das Kooperationsmodell an sich aussieht. Also sprich, was sozusagen da der Nutzen von, sagen wir, einer Krankenversicherung, Energieversorger ist, sich da eben zu engagieren und warum die das nicht auch selber machen können.
Ja. Also das ist tatsächlich aus all den Jahren, die wir in diesem IoT-Markt auch im Fall von Go-to-Market-Strategien etc. pp. Gelernt haben, ist eigentlich der Fakt, dass eingangs von mir gesagt, dass sehr viele Sektoren in den IoT-Markt rein müssen, rein strategisch. Das ist erstmal vielleicht eine Hypothese, aber zunehmend merken das Unternehmen auch. Stichwort Versicherer, ich sprach gerade an, mit Leckageschutz. Also für mich sieht ein neuer Versicherungsschutz so aus, dass er präventiv direkt beim Endkunden wirkt. Und darüber brauche ich wieder Zugriff auf die Endkundengeräte. Energieversorger, ich glaube, das ist fast noch bekannter, ob es jetzt die smarten Thermostate zur Heizungsreduktion sind, ob es zunehmend Smart Plugs zur Reduzierung oder Lastverschiebung von Stromsenken sind. Also eine Relevanz für all diese Unternehmen ist da. Warum können die das nicht selber? Sie könnten es selber, aber am Ende werden Sie feststellen, dass gerade die Unternehmen, die zunehmend Services auf diese verbundenen Geräte der Endkunden drauflegen sollten, weil sie dadurch in die Wertschöpfungskette 2.0 kommen, überhaupt nicht über die Skills verfügen, die es im IoT bedarf. Also das eine ist, ich muss dann mich plötzlich um Consumer Electronics Geräte kümmern. Weil das ist es letzten Endes. Ja, sowohl eine Alexa als auch ein Smart Plug, das ist Consumer Electronics. Und da geht es um ganz, ganz andere Themen wie Sourcing in China. Es geht sich um Embedded Systeme. Und es geht sich insbesondere dann auch darauf, wie ich beim Endkunden wahrgenommen werde, wenn ich jetzt diese Produkte verkaufe. Und da haben wir auch in der Vergangenheit festgestellt, dass die Unternehmen, die eher die Services auf die Geräte legen, nicht unbedingt gleichzeitig die Unternehmen sind, die in der Lage sind, massiv diese Geräte in Endkundenhaushalte zu bringen. Und dann beißt sich so ein bisschen der Hund in den Schwanz oder die Katze in den Schwanz, weil ohne skalierte Endkunden bringen mir auch keine guten Services was. Und das ist so ein Punkt, den Frieda jetzt aus meiner Sicht perfektioniert hat, indem wir uns überlegt haben, auf der anderen Seite gibt es eben die massenweise Hersteller dieser Geräte, seien Smart Plugs, seien es Lampen, Leuchtmittel, seien es aber auch Tür-Fenster-Kontakte, also all das, was wir zunehmend vernetzt in Haushalten sehen. Und die haben auch nicht die Expertise unbedingt, insbesondere wenn es dann doch kleinere mittelständische Unternehmen sind, derer es viele in diesem Segment gibt. Und denen helfen wir zunächst im ersten Schritt, ihre Geräte quasi in unsere Frieda Cloud zu bringen. Also ganz konkret heißt das, Lampen, Leuchtenhersteller, die jetzt nicht so die Ahnung haben, wie es im IoT so vorangeht, die bringen wir zunächst mal auf ein Niveau der großen Player dieses Segmentes, eine Philips Hue etc. Das heißt, wir statten deren Geräte wirklich mit Chips, mit Software von uns drauf aus, wir bringen die in die Cloud und bringen diesen Unternehmen die Möglichkeit, nun ihren Kunden auch wieder wettbewerbsfähige, intelligente Leuchten an ihre Endkunden zu bringen. Sind diese Kunden dann einmal in dem Ökosystem, Der Hersteller hat einen großen Benefit davon, weil er ist wieder wettbewerbsfähig zu den großen, U, Osram etc. pp. Sind die Kunden einmal in dem Ökosystem und wir sammeln erste Device-Daten, dann bieten wir dem Hersteller darüber hinaus weitere Datenpakete, anhand dessen er sein Produkt weiter optimieren kann. Also klassisches, wir nennen es Real-Time-Produktmanagement, woran er wirklich erkennen kann, was passiert überhaupt mit meinen Geräten. Also ich habe mitunter mit Kunden gesprochen, die sind von völlig falschen Annahmen des Nutzerverhaltens ihrer Geräte ausgegangen und haben dann nach Rollout vieler intelligenter Geräte und wirklichem Ergebnis, was die Kunden mit den Geräten dann anstellen, einen riesen Gap für sich entdeckt. Also das ist der nächste Nutzen. Und der dritte, und das ist der für mich entscheidende, wir gehen dann hin mit einer völligen Endkundentransparenz, und das ist jetzt auch das Thema DSGVO, und fragen diesen Kunden, der aktiv, sagen wir mal, über einen Lampenhersteller sich diese smarten Leuchten gekauft hat, fragen diesen Kunden, ob er denn nicht Interesse hätte für weitergehende Services auf dieser Lampe. Stichwort eine individualisierte Simulation, dass er zu Hause wäre, wenn er es nicht ist. Und da würden wir Partner mit reinbringen, die ihm dann auch einen Rabatt auf die Hausratsversicherung geben würden. So, das sind quasi Angebote, die über das Opt-in und das Endkundenschnittstelle über den Hersteller und Frida gehen. Und lediglich, wenn der Kunde jetzt sagt, naja, ich habe ja die Lampe, ich finde die interessant, warum soll ich mir nicht eine weitere Lampe schenken lassen und daraufhin, wenn ich nicht zu Hause bin, eine Anwesenheitssimulation aktiviert haben und einen Hausratsversicherungsdiscount zu bekommen. Nur wenn der Kunde das als für sich werthaltig empfindet und dem System auch traut, dass die Daten da sicher und sauber übertragen werden, dann kommt es quasi zu dieser Transaktion und wir verbinden hier den initialen Hardwarehersteller, der über die Capabilities verfügt, die man braucht, um zu skalieren und Smart Home Geräte in die Endkundenhaushalte zu bringen, und auf der anderen Seite den Service Provider eines Versicherers. Und wir glauben, das kann der Versicherer, und das gilt dann auch für Telcos in der Energieversorger auch, nicht selber so schaffen.
Ja, spannend. Wirklich interessantes Modell. Vielleicht einmal noch mal eine Frage zurück, so Datenschutz und Endverbraucher. Also ich meine, wenn ich jetzt über Alexa und Siri, was auch immer, die ganzen Smart Home Add-ons spreche, dann gesagt, ist ja wirklich immer so ein recht große Bedenken, gerade aus Datenschutzsicht, wirklich beim Endverbraucher. Und wie schätzt du das ein? Ist es denn möglich, wirklich möglich, perspektivisch so am Verbraucher die Zweifel wirklich halt eben, also bei Smart Home Geräten und Services halt eben für den Verbraucher auszuräumen, was so Datenschutz betrifft? Also widersprechen sich nicht so ein bisschen Datenhoheit und das Ziel einer weitreichenden Vernetzung, irgendwie ein bisschen, widersprechen die sich ein bisschen einander?
Ich glaube, Dennis, ich glaube nicht, dass sich das widerspricht, also eine zunehmende Vernetzung und eine zunehmende Wertschöpfung eben auf diesem Layer der Vernetzung, das widerspricht sich nicht unbedingt. Das, was mir, wenn überhaupt, eher ein bisschen Sorge macht, ist der eigentliche Widerspruch des Handelns des Endkunden, wo man eigentlich ja täglich mittlerweile von irgendwelchen Verwerfungen der genannten Unternehmen liest. Und selbst wenn sie keiner datenschutzrechtlichen Verwerfung unterliegen, muss man sich als Endkunde eigentlich auch über die reine Macht dieser Unternehmen ja so viel Gedanken machen, dass man vielleicht mal anders entscheiden würde. Also mir macht weniger Sorge, ob sich eine zunehmende Vernetzung in einem rechtlich sauberen Rahmen abbildbar ist. Das glaube ich schon. Technologisch ist alles da. Das ist alles gar kein Problem. Man kann also wunderbar auch über Datenplattformen, die wir auch angehangen haben, jederzeit ein Opt-out geben. Dann geben keine Daten, die sind nur encrypted. Also das kriegt man alles hin. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber der Endkunde, der handelt halt sehr häufig nicht so, wie er vorgibt zu handeln. Dass er dann doch vorsichtiger an der Bahnsteinkante dessen ist, wo er die Daten hingibt. Also da begegnen uns immer wieder Themen im Markt, die mich auch echt den Kopf schütteln lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, wo über die DSGVO sehr viel gesprochen wird, in sehr, sehr vielen Seminaren, viel über das Thema Data is the new oil und der Kunde ist doch eigentlich einer der die Daten auch produziert. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass in mehreren Millionen Haushalten quasi schon Smart Home Geräte von chinesischen Providern hängen mit definitiv nicht ganz sauber nachvollziehbaren Datenflüssen. Das ist immer so ein Stück weit, was ich eben meinte, dickes Brett im B2C tätig zu sein. Da gibt es viel Theorie, da gibt es viele Überlegungen und dann ist da der Endkunde, der gleich, glaube ich, noch gar nicht so aufgeklärt ist, was eigentlich mit dem ganzen Thema Daten da gerade passiert. Und das macht mir, wenn überhaupt, mehr Sorge als die reine Tatsache, ob eine Vernetzung und dahinterliegende Datenhoheit, Sicherheit möglich ist. Ich glaube, möglich ist es, ja.
Um diesen Aspekt vielleicht nochmal abzuschließen und aus einer anderen letzten vielleicht Perspektive zu betrachten, Datenhoheit und so weiter, das hat ja auch einen kommerziellen Aspekt. Wem gehören diese Daten oder wie unter den Beteiligten in diesem Ökosystem, wie regelt ihr da Monetarisierung von Daten? Das fände ich eine spannende Frage, welches kommerzielle Modell ihr rund um diese Daten in diesem Plattform, in diesem Netzwerk gefunden
habt. Ja, gerne. Also das ist, wir haben uns dahin gesetzt und das ist so ein Stück weit auch wirklich unser Kernglaube und im Übrigen auch die Aussage, die ich aus der Datenschutzgrundverordnung raussehe, dass Daten-Owner von Smart Home Geräten immer nur der Endkunde ist. Und gar nicht, ich muss da auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich dann wieder lese, wem gehören denn jetzt eigentlich die Daten im Auto, dem Autohersteller, dem Versicherer, dem Endkunden oder am besten noch dem Bund, weil er auf deren Straßen fährt. Nein, dem Endkunden. Er ist ja quasi auch Quelle, meiner Meinung nach. Also er ist sogar wertschöpfend unterwegs, indem er mit seinen Geräten wertvolle Daten an eine Cloud spielt. So, und auf dieser Hypothese haben wir auch ein Verrechnungsmodell für diese Daten quasi aufgebaut, dass wir, ich nehme wieder das eingangs genannte Beispiel, weil es sehr einfach zu illustrieren ist. Zunächst mal kommen Daten über eine reine Vermittlung der Leuchten des Endkunden bei uns in der Cloud an. Und diese Daten anonymisiert geben wir wiederum den Leuchtenhersteller, weil diese Beziehung ist ja auch da zwischen dem Endkunden und dem Leuchtenhersteller, hat ja aktiv eine Lampe genau diesen Herstellers gekauft, zur Verbesserung des Produktes. Auf den anonymisierten Daten dieser Lampe, dieser Leuchte oder auf der Tatsache, welche Funktionen eine Leuchte so alles noch beim Endkunden, ich sag mal, als Funktion anbieten könnte, überlegt sich Frieda auch gerne gemeinsam, das ist übrigens auch ein Geschäftsmodell, dass wir wirklich mit den Herstellern oder den eben genannten Service Providern schon gemeinsam diese Services entwickeln, überlegen wir uns jetzt weitergehende Services, aber anonymisiert. Da ist kein Endkunde direkt namentlich benannt. Und dann kommen wir beispielsweise auf Dinge, dass man auf diesen Lampen auch interaktive Hörspiele für Kinder programmieren könnte. Ja, wenn immer gewisse Wake-Words kommen, dann bedarf es natürlich ein Mikrofon, dann könnte ein Gewitterleuchten kommen. Wir könnten abends für die Kinder zum Einschlafen einen Sonnenuntergang simulieren, dass wirklich die Lampen so langsam ausphasen über eine Zeit, die beispielsweise die Eltern als Timer setzen. Und diese ganzen Funktionen, die machen wir dann erstmal in einer kleinen Test-Community, schauen wir uns das an, ja, deren Opt-in wir dann natürlich bekommen, weil sie ganz genau wissen, sie sind Testkunden. Und in dem Moment, wo wir merken, okay, wir haben jetzt ein belastbares Produkt, um weitergehende Services dort anzubieten, dann gehen wir aktiv über den Hersteller der Lampen, weil er ist quasi der Lead-Generator dieser Kunden, und fragen über die App oder über eine Kampagne exakt diese Kunden, ob sie denn über einen weiteren Anbieter einen weiteren Service zu dem und dem Benefit für sie nutzen wollen. Also ganz konkret das Beispiel könnte sein, dass wir für den Sonnenuntergang oder für eine Anwesenheitssimulation im Hintergrund einen Versicherer haben, der gerne auf die Kunden, die derzeit an der App des Hardwareherstellers und Frieda hängen, der diesen Service gerne deployen würde, dann gehen wir die an mit einem ganz konkreten Offering und nur der Teil wiederum, der dieses Offering annimmt, der wird dann verbunden, namentlich auch mit dem Service Provider, in dem Fall dem Versicherer, und auf einem zuvor definierten internen Transaktionspreis, wie in einer App, wird nun ein Revenue Share zwischen allen Beteiligten gemacht. Also sowohl der Hardwarehersteller profitiert davon, wenn seine Kunden diesen Versicherungsservice annehmen, als auch der Versicherer, der Neukunden bekommt, als auch in der Mitte Frieda wie eine Art IoT App Store Provider. Es ist also ein Revenue Share zwischen allen.
Aber widerspricht das nicht dem Ansatz, den du eingangs formuliert hast, dass die Daten dem Kunden gehören? Von daher würde ich mich jetzt ja auf die Standpunkt stellen. Ich als Kunde habe meine Lampe ein- und ausgeschaltet. Ich habe diese Daten produziert. Von daher möchte ich Teil von diesem Revenue Share-Spiel sein. Also kommerziell, so wie ich das verstanden habe, gehören die Daten den Beteiligten und nicht mehr dem Kunden. Rechtlich vielleicht schon dem Kunden. Also das. Ist das ein Widerspruch oder?
Nein, du hast eigentlich den letzten Teil beantwortet schon. Es ist tatsächlich so, dass wir, und ich glaube, das ist auch der eigentliche Case, warum die Leute so völlig ungefragt mit den großen Konzernen Amerikas da alle AGBs zeichnen. Also wir schauen am Ende, wenn wir diesen internen Verrechnungspreis haben, der für den Revenue Share nur zwischen den B2B-Partnern gilt, ist die berechtigte Frage, Volker, wo ist da der Endkunde? Wir schauen immer, dass am Ende der Endkunde einen mindestens so großen Anteil hat wie die B2B-Partner. Das heißt, es kann am Ende sogar sein, dass es zwar einen internen Verrechnungspreis gibt von 9,99 € pro Kunde pro Monat bei dem besagten Service, den ich gerade nannte, aber in dem Angebot dem Kunde dieser Service gar nicht in Rechnung gestellt wird. Oder er überkompensiert wird, weil er jetzt eine 30% Discount beim Wechsel seiner Hausratsversicherung vom alten Provider auf den neuen bekommt. Oder, und das haben wir aktiv auch angeboten, oder er bekommt weitere zwei Lampen geschenkt bei diesem Wechsel. Also es muss ein ganz klar ersichtlicher Benefit, der die Bereitschaft des Endkunden auch gibt, seine von ihm erzeugten Daten diesem Service auch kundzutun. Also da achten wir extremst drauf. Also bis hin, aber das ist ein bisschen, vielleicht ein Satz noch dazu, das ist ein bisschen wieder diese kulturelle Frage, wenn man sich in diesem IoT-Daten-Cross-Industry-Feld umgibt. Ich habe mal die Losung ausgegeben, am Ende müssen die Services für den Endkunden alle umsonst sein. Das heißt, wenn wir über smarte Garagentore eine höhere Zulieferquote und eine höhere Convenience hinkriegen, dann müssen wir das Geld vom Logistiker bekommen, weil er weniger fahren muss, er weniger Aufwand hat, aber nie vom Endkunden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese größere Weitsicht und der größere Risikoappetit, dass dieses amerikanische Unternehmen einfach machen, bauen damit Masse auf, weil der Kunde, wenn er es für gratis bekommt mit einem Benefit, dann steigt er natürlich massiv da ein. Da ist es bei uns oft noch an der Überzeugungsarbeit der beteiligten Unternehmen, jetzt nicht dem Kunden quasi noch 9,99 € für das Öffnen des Garagentors aus den Taschen zu ziehen, sondern lieber an den Unternehmen, die davon profitieren und Kosten einsparen. Also, lange Antwort, aber du hast völlig recht, das ist unser Kernbelief am Ende und nur die Services werden wir auf den Markt bringen, müssen wir Businesspartner haben, denen klar ist, dass der Kunde der Wertschöpfende ist, der die Daten reingibt und er muss mal mindestens in dem Angebot profitieren, sehr stark profitieren.
Ja, super spannend, der Ansatz. Bin gespannt, wie weit euch das tragen wird. Vielleicht dann doch aber eine technische Frage dazu. Du hast jetzt von 9,99 € geredet, die der Kunde dann Rabatt kriegt oder was auch immer. Das sind jetzt nicht so, klingt jetzt für mich nicht so nach Micropayments. Also ich könnte ja auch sagen, jeder Klick auf der Lampe wird irgendwie quervergütet mit 3 Microcents oder wie auch immer. Also wie ist das? Und wenn man Micropayments denkt, dann denkt man gleich irgendwie Blockchain und was auch immer. Also habt ihr da schon bestimmt ein technisches Konzept und geht das eher so in diese Richtung Microcontracts, Micropayments oder sind es dann doch eher ja, 9 € im Monat oder 10 € im Jahr, größere Beträge, die man auch mit anderen Technologien noch handeln könnte?
Also wir sind ja, was unsere Leidenschaft für das Thema angeht, das kannst du, könnt ihr euch vorstellen, haben wir diese Themen alle mal diskutiert und haben auch völlig abgespacete Ideen dann mal, die genau da reingehen, was du sagst, Volker. Ob das jetzt Smart Contracts auf der Blockchain hinterlegt sind, dass Geräte sich automatisiert Dinge bestellen, auch, also da ist gar keine Interaktion mehr vom Kunden. Also da kann nicht mal mehr eine Amazon Alexa dazwischen funken, weil der Kunde es nicht mal mehr per Voice bestellt, sondern über diese Blockchain. Auch Dinge wie Paper Green. Wir hatten angeschlossene Rasenmäher und haben gesagt, naja, wenn die doch angeschlossen sind, dann können wir doch den Rasenmäher, wenn die Eingabe ist, wann die nächste Barbecue-Party ist, dann lassen wir den Rasenmäher dann fahren, wenn die Wetterbedingungen optimal sind, sodass freitagsabends um 20 Uhr garantiert ein perfektes Green ist. Und dann haben wir nicht nur Pay-per-Use, sondern noch eine Ebene höher, Paper Green. Aber zurück zum Startup, Frieda, haben wir uns jetzt auch wirklich darauf konzentriert, weniger das vorauszudenken, was potenziell in 2, 3 Jahren dann mit IoT alles möglich ist. und welche dahinterliegenden Technologien dann notwendig sind, um das wirklich erfolgreich auch am Markt zu platzieren, sondern machen eher ein bisschen, man könnte fast sagen, das Brot- und Buttergeschäft, auch wenn es für sehr, sehr viele im deutschen Markt schon extremst weit vorne ist, aber kümmern uns wirklich erstmal darum, dass wir massiv mit Geräten, wo wir dahinterliegende Use Cases haben, dann auch wirklich in die Märkte bringen, in die Endkundenhaushalte bringen. Alles datenschutztransparent. Die Technik ist so aufgebaut, dass wir das alles können. Auch diese Micropayments und Klicks im Cent-Bereich und Millicent-Bereich dann nachher zu vermarkten. Aber das gehen wir in den nächsten 24 Monaten nicht an. Ja, genau. Man muss mit Ressourcen haushalten als Startup. Ne? Man kriegt wirklich nochmal jeden Tag gesagt, jetzt guck zunächst mal, wo das Brot- und Buttergeschäft ist. Und ich glaube, das andere, das kommt alles auch in dem Moment, wo du wirklich über den, also wir sind da sehr hoffnungsreich, dass wir einen skalierbaren Ansatz gefunden haben. Das andere kommt dann. Wenn du einmal die Masse hast, das Skalierte, dann werden die ganzen anderen Themen ganz automatisch auch kommen.
Da würde ich jetzt an deine letzten Schilderung, Olaf, noch eine letzte Frage anschließen. Weg von Daten, sondern wirklich nochmal zu dieser persönlichen Story, Startup-Story, Gründer-Story. Du hast viel von deiner Begeisterung erzählt, du hast auch viel von deinem Team erzählt. Vielleicht in kurzen Worten nochmal ganz kurz, wie viele Leute seid ihr momentan? Kommen die auch alle von der Innogy? Wie können wir uns eure coole Truppe vorstellen?
Also unsere coole Truppe sind tatsächlich 4 Leute gerade. Es sind ein sehr kleines Team in Frieda. Wir sind vor 2 Monaten gestartet, haben zum Glück jetzt erste 3 richtig gute Business Angels am Start, sodass wir demnächst auch mit ersten Produkten wieder um die Ecke kommen. Wir bauen das gerade wieder auf. Wir sind 3 Gründer. Das ist quasi wirklich mein Gründungsteam, linke Hand, rechte Hand, aus der Livisi gewesen. Und wir haben jetzt einen 4. dazu geholt. Das ist ein IoT-Entwickler, den wir das erstmal aus der externen Ecke geholt haben. Also noch sehr klein, da fällt es ein bisschen leichter, die Begeisterung hochzuhalten und zu schaffen, weil wir seit Jahren schon sehr, sehr eng in diesem Kontext zusammenarbeiten.
Ja, eine letzte Frage habe ich noch. Du sprichst jetzt momentan vom Brot- und Buttergeschäft, auch als Startup, euch gibt es noch nicht lange. Aber jetzt ist im Allgemeinen ja so ein bisschen der Bereich smarte Produkte, smarte Services ja schon recht weit fortgeschritten. Wo siehst du dich, wo siehst du Frieda in mehreren Jahren, wo siehst du die wirklich große Entwicklung der nächsten Jahre? Ja genau, und wenn man vielleicht nochmal auf den Beginn des Gesprächs zurückkommt, wie wirst du in Zukunft morgens nach dem Aufstehen kommunizieren?
Also ich würde mir wünschen, dass wir in ein paar Jahren, und da arbeiten wir aktiv dran, dass wir viele, insbesondere der deutschen, europäischen Hersteller von guten Endkundengeräten dahin bringen, dass wir gemeinsam auch auf dem neuen Kundeninteraktion, nämlich der digitalen Schnittstelle, neue Services entwickeln, die nach europäischen Regeln funktionieren, dass der Kunde genau weiß, wo gehen dort Daten hin, dass der Kunde trotzdem unheimlich gute digitale Serviceangebote bekommt, aber er im Loop ist, zu entscheiden, möchte er das, dass er einen klaren Benefit aus diesen Services herausbekommt und dass wir das, was wir eigentlich in der Vergangenheit geschafft haben, hier in Deutschland, nämlich eine gute Brand Awareness, gute Markenaufbau im Mittelstand auch dahin zu bringen, dass das auf die digitale Anschnittstelle übertragen wird. Und nicht, und das ist die große Gefahr, die ich gerade sehe, nicht, dass demnächst jegliche chinesische Waschmaschine genauso mit Alexa angesprochen wird wie ein gutes deutsches Markenprodukt. Also das ist meine Hoffnung, dass wir es wirklich schaffen, im Endkundenhaushalt, Endkundengerätebereich den Marken ihre Identität wieder zu bringen und nicht, dass sich ein Layer eines großen amerikanischen oder chinesischen Unternehmens drüberlegt und quasi dahinter alles gleich macht, austauschbar. Das wäre schade und das wäre wahrscheinlich sowohl für den Endkunden als auch für die dahinterliegenden Unternehmen schon fatal. Wie stehe ich also in ein paar Jahren auf? Ich hoffe, ich stehe wie jetzt auch gut gelaunt auf. Erfreue mich nach, sagen wir mal, in 3 Jahren. Ich weiß nicht, was war der Zeitraum, Dennis? 3 Jahre hast du, glaube ich.
3 Jahre. Ganz auf 5 ist auch okay.
5. Ich stehe auf. Ich kriege schon eine Notifikation, dass ich gut geschlafen habe. Ich komme runter und da ist der frisch aufgebrühte Kaffee, entweder von meinen Kids, das würde mich auch freuen, oder von einem automatisierten Kaffeeautomat. Und ich weiß bei allem und kann es auch vollendlich genießen, weil ich weiß, dahinter steckt nicht ein Unternehmen gemäß The Winner Takes It All. Und ich spreche alle Geräte mit dem gleichen Wakeboard an und ich sorge eigentlich dafür, dass an der Westküste Amerikas oder in China noch reichere Unternehmen bestehen, sondern ich weiß, dass die dahinterliegenden Unternehmen auch schon in 100 Jahren sehr gute, eher hardwarebasierte Produkte in Deutschland, in Europa auf den Markt gebracht haben und dass sie das auch hier tun mit einer totalen Endkundentransparenz. Ich weiß, der Kaffeemaschinenautomathersteller hat an den Services mitgearbeitet, er bekommt seinen fairen Anteil an dem Revenue Stream. Ich werde als Datenowner und Datenproduzent so behandelt, wie ich es eigentlich hätte schon die letzten 10 Jahre behandelt werden sollen.
Ja, das ist doch ein perfektes Schlusswort. Olaf, vielen Dank dir, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt an unserem Podcast Data Talk teilzunehmen. Wir drücken dir die Daumen und euch für Frieda, für die Entwicklung und sind gespannt, wie sich das Ganze in den nächsten Jahren entwickelt und werden das sicherlich weiter verfolgen. Danke dir.
Ja, ganz lieben Dank auch von meiner Seite. Ein super Thema, macht immer wieder Spaß und ja, ich freue mich drauf. Lieben Dank.
Tschüss. Tschüss und schönen Tag.
Das war's für heute mit der neuesten Folge des Podcasts Data Talk. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.